Das ist doch Musik in unseren Ohren, oder? So klingt die Hydraulikpumpe einer Boeing. Ich war für euch am Flughafen Leipzig-Halle, dem DHL-Hub, und habe mir bei der European Air Transport, kurz EAT, einmal angeguckt, wie und wo die großen gelb-roten Frachtflugzeuge gewartet werden. Die Folge ist entstanden in Zusammenarbeit mit der EAT. Ich wünsche euch viel Spaß.
Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier.
Willkommen und schön, dass ihr dabei seid. Wenn ich nachts wach liege oder ganz früh aufstehe, dann gucke ich manchmal bei Flightradar, was am Flughafen Leipzig-Halle so los ist. Und das ist nachts eine ganze Menge. Da landen pro Nacht im Schnitt 80 bis 90 Flugzeuge. Da werden dann die Pakete ausgeladen, alles wird in einer riesigen Halle sortiert und dann werden die Frachtsendungen wieder in die Flugzeuge verladen und dann starten die Flieger wieder in die ganze Welt. Die EAT ist eine ganz wichtige Airline in der DHL Group. Sie betreibt aktuell etwa 40 Flugzeuge und wartet die auch selbst, genauso wie 60 weitere Flieger aus der DHL Group. Darunter sind auch die Boeing 777 von Aerologic. Im riesigen Hangar habe ich an einem schönen Sommertag den Fluggerätmechaniker Robert Kasubke getroffen und der hat mir erstmal erzählt, was dort 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag passiert.
Wir machen L-Checks, A-Checks, das sind dann so ein bisschen größere Checks, die wir an den Flugzeugen machen, wo der Flieger dann auch, wie jetzt der hier mal in den Hangar kommt. Dann machen wir auch sogenannte Daily-Checks, das sind quasi tägliche Überprüfungen der Flieger. Die werden auch draußen auf der Rampe gemacht, wo man um den Flieger rumläuft, sich den etwas genauer anschaut. Genau, das sind so die Sachen, die wir hier täglich machen. Also Flugzeugwartung quasi, Reparatur, Überholung, auch größere Sachen, Triebwerkswechsel, Fahrwerkswechsel, Landeklappen tauschen, solche Sachen machen wir hier.
Okay, also sind dann wirklich schon die größeren Wartungsereignisse, die ihr durchführt.
Genau.
Dann gehen wir es nochmal Stück für Stück durch. Wir sitzen jetzt gerade direkt unter einem A300. Welche Muster habt ihr noch regelmäßig in Erwartung?
Wir haben ja den A300-600, den wir jetzt hier auch gerade vor uns haben. Dann haben wir noch die Boeing 757. Und den A330. Das sind die drei Muster, die wir in der Flotte haben bei uns.
Jetzt ist ja dieser A300, ist ja ein Flugzeug, was schon etwas, sagen wir mal, nicht mehr ganz fabrikneu ist, sagen wir es mal so. Was bedeutet das für euch in der Wartung? Also ist an so einem A300 schon mal ein bisschen mehr zu tun, als vielleicht an einer modernen 777 von Aerologic, die 4 Flugzeuge weiter steht?
Das würde ich gar nicht so unbedingt sagen. Also da wir die Wartung hier auch wirklich sehr gut machen, mit einem sehr hohen Standard, befinden sich die Flugzeuge eigentlich zu jedem Zeitpunkt in einem wirklich 1A-Zustand. Und ja, ich meine, die Tests, die wir jetzt an so einem A300 machen, ja, der ist jetzt schon an die 30 Jahre alt. Da ist das Testequipment, was man früher hatte, war dann auch noch nicht so fortschrittlich, was man aber heute auch immer noch nutzt, weil es halt auch einfach noch funktioniert. Aber ansonsten nimmt sich das eigentlich gar nichts.
Und das muss ich wirklich sagen, also als ich den A300 vorne gesehen habe, und wir sind jetzt wirklich direkt drunter, er sieht wirklich top in Schuss aus.
Wird sich wirklich super drum gekümmert, regelmäßige Flugzeugwäschen finden statt, wo der Flieger wirklich von oben bis unten gereinigt wird, von außen, von innen. Deswegen strahlt er immer schön in gelb-rot.
Wie wird so ein Flugzeug gewaschen, wo du es gerade ansprichst? Also eine große Waschanlage habe ich hier nicht gesehen.
Das wird tatsächlich noch per Hand alles gemacht. Da gibt es eine Handwäsche, eine sogenannte Trockenwäsche, wo dann die Kollegen mit einer Trockenwäschepaste quasi auf den Flieger auftragen und den dann abreiben per Hand. Kann auch eine Nasswäsche machen. Wird bei dem hier passieren, weil er etwas stärker verschmutzt ist. Aber ansonsten wird hauptsächlich Trockenwäsche gemacht.
Die Flugzeuge sind ja hauptsächlich nachts unterwegs. Das heißt, wie sieht das hier nachts aus? Welche Arbeiten werden nachts durchgeführt? Welche tagsüber? Und was passiert am Wochenende, wo im Frachtgeschäft ja ein bisschen mehr Luft ist? Da brennt hier wahrscheinlich die Hütte.
Ja, kann man so ähnlich sagen. Also die Flieger, also beziehungsweise wir bei der EAT nutzen ja den Nachtsprung. Das heißt, nachts werden ja die Pakete geflogen, dass sie am nächsten Tag bis morgens um 9, um 10, um 11 zugestellt werden können. Und ja, nachts kommen meistens die Flieger rein vor Mitternacht aus den ganzen Zielen, wo sie tagsüber standen, bringen Pakete mit, die werden hier umgeschlagen, gehen wieder woanders hin und die Flieger gehen dann im Laufe der Nacht 3, 4 Uhr, 5 Uhr morgens wieder raus. Das heißt, nachts haben wir nur wirklich kurze Zeit, die der Flieger hier am Boden ist. Dann machen wir dann die vorhin erwähnten Daily-Checks zum Beispiel, dass wir schauen, der Flieger ist flugbereit für den nächsten Flug. Wenn die Crew irgendeine Beanstandung hat, wird die natürlich dann selbstverständlich vom nächsten Flug behoben, wo auch mal Zeitdruck ein bisschen herrscht teilweise, wenn der Flieger dann nur eine Stunde Bodenzeit hat. Ja, dann müssen wir dann natürlich auch zügig arbeiten. Tagsüber ist es zumindest, was den großen Stress angeht, ein bisschen weniger. Da stehen die Flieger wie der jetzt hier dann auch teilweise mal etwas länger, wo wir ein bisschen mehr Zeit haben, wo wir jedoch auch viel Arbeit haben, weil wir gründlicher in die Systeme reinschauen müssen, wirklich dann Wartungsarbeiten machen müssen, wie Abschmieren der Fahrwerke, der Landeklappen, solche Sachen werden dann hier tagsüber gemacht, wo dann auch mal die Flieger hier in Leipzig etwas länger stehen.
Wie sieht denn dein persönlicher Werdegang aus?
Also ich habe ganz klassisch eine Ausbildung zum Flugrätmechaniker gemacht nach der Schule. War bei Lufthansa in Frankfurt gewesen, 3,5 Jahre Ausbildung gemacht und ja, habe mich dann so umgeschaut, was der Arbeitsmarkt so hergibt und mich hat es dann wieder in die Heimat gezogen. Bin dann wieder hier zurückgekommen nach Sachsen, beziehungsweise komme ursprünglich aus Thüringen. Deswegen habe ich das dann hier für mich entdeckt durch einen Kollegen damals, durch die Flugschule, die ich auch noch besucht hatte, hobbymäßig. Und ja, dadurch hierher gekommen, gleich Fuß gefasst.
Was würdest du sagen, was macht die ERT so als Arbeitgeber aus, wenn du sagst, du hast auch schon einen anderen Standort mal kennengelernt, Frankfurt, jetzt hier in Leipzig. Wie sind da so die Unterschiede? Warum ist es schön, hier zu arbeiten?
Ja, also die Leute sind alle wirklich super freundlich, sehr kompetent, machen alle eine tolle Arbeit. Es macht wirklich jeden Tag Spaß, hierher zu kommen. Ich hatte bis jetzt ungelogen noch keinen Tag gehabt, wo ich nicht gerne hierher gekommen bin. Also wirklich tolles Arbeitsklima und ja, wir ziehen alle an einem Strang. Und ich glaube, auch nur so ist es schaffbar, dann auch das Arbeitspensum zu bewältigen.
Was hast du heute schon gemacht? Wir zeichnen jetzt auf um 16.30 Uhr. Was stand bis jetzt bei dir so auf dem Zettel? Einmal das Berichtsheft rausholen, bitte.
Genau, also war viel Organisatorisches heute zu tun. Wir hatten so ein paar Teile, die wir aktuell nicht auf Lager hatten, die bestellt werden mussten, wo es dann auch zeitkritische Teile sind, weil wir die eigentlich ja jetzt brauchen, sozusagen sofort, aber nicht auf Lager hatten. Und ja, dann kümmere ich mich halt darum, die Teile zu bestellen, dann zu schauen, wann die hier aufschlagen, dann ans Flugzeug zu bringen und dem Mechaniker quasi in die Hand zu drücken. Weil momentan habe ich halt sehr organisatorische Aufgaben hier mit zu betreuen. Genau deswegen, das war heute so meine Sachen, viel Organisatorisches.
Magst du es mal konkret machen? Was ist das für ein Teil, was da fehlt und von wo kommt das jetzt?
Es waren tatsächlich Schrauben unter anderem, beziehungsweise haben wir eine Inspektion gemacht am Heck vom Flugzeug und da gibt es diese Inspektionslöcher, wo man dann halt reinschauen kann. Und da ist davor noch eine Abdeckung drauf auf diesen Löchern und diese Abdeckung muss man natürlich zum Reinschauen zerstören. Und die haben wir dann neu bestellt und das kam aus Hamburg und per Kurier war dann innerhalb von 4 Stunden da, konnte dann eingebaut werden vom Mechaniker.
Ist es bei so einem A300, wenn wir jetzt bei dem Flugzeug mal bleiben, aber auch gerade drunter sitzen, manchmal ein bisschen kniffliger, Teile zu besorgen, weil das jetzt ein Flugzeug ist, was jetzt nicht bei jeder Airline im Einsatz ist?
Also es ist natürlich etwas schwieriger, an die Teile zu kommen, aber es ist natürlich für uns hier auch nicht unmöglich. Wir haben natürlich auch unsere Partner, wo Teile noch hergestellt werden, beziehungsweise viele Teile ja auch repariert werden können. Das ist natürlich der Vorteil, dass man nicht immer alles neu machen muss, sondern man es einfach repariert. Und deswegen kommen wir da noch sehr gut an Ersatzteile ran.
An welchen Mustern darfst du schrauben?
An allen.
Also Lizenzen für jedes Flugzeug?
Sozusagen. Also A300, 757, A330, auch die 777, alles dabei.
Das heißt, das kann man auch direkt hier bei euch lernen? Das heißt, wenn ich jetzt eine Berechtigung habe nur für den A330, dann kann man das hier Stück für Stück sich auch erwerben, die Lizenzen dann, um an allen Flugzeugen zu schrauben?
Genau. Also aktuell ausbilden tun wir selber noch nicht. Aber natürlich auch viele junge Kollegen in letzter Zeit bekommen, die quasi von der Ausbildung kommen und hier dann ihr Handwerk sozusagen perfektionieren und auf die Muster dann auch geschult werden, Kurse besuchen können, um dann quasi noch ihr Wissen zu vertiefen. Ja, das wird hier sehr, sehr gefördert, also die Weiterbildung.
Diese Vielzahl an Mustern, die ihr habt, also A300 bis 777, gibt es da, wenn du so auf diese Flugzeuge rausguckst, was es besonders macht, an dem einen oder an dem anderen Flugzeug zu schrauben? Also vielleicht Unterschied Airbus versus Boeing, gibt es da Unterschiede?
Ja, also man merkt schon so, dass die Firmenphilosophien von Boeing und Airbus doch schon recht anders sind. Fängt so an, Anordnung im Cockpit, diverse Schalterhebel ist bei Airbus anders angeordnet als bei Boeing. Ja, aber das Besondere auch generell einfach an dem Job ist, dass auch jeder Tag ist anders. Es kommen immer neue Probleme, die einen vor eine Herausforderung stellen, wo man dann dasteht und denkt, oh, das hatte ich ja so noch gar nicht. Obwohl man dann doch schon einige Jahre dabei ist und ja, die gemeinsam dann zu bewältigen im Team, das ist halt eine schöne Sache. Und ich glaube, da ist auch egal, welches Muster man da vor sich hat.
Ist es schon mal vorgekommen bei dir in der Schicht, dass ein Flugzeug nicht wieder raus konnte, weil das Problem an dem Tag, in dem Moment einfach nicht zu lösen war oder schlicht und einfach ein Ersatzteil gefehlt hat?
Ja, kommt auch teilweise vor, dass dann das Ersatzteil an dem Tag wirklich nicht lieferbar ist innerhalb von kurzer Zeit. Und ja, dann schaut man natürlich, dass man das so schnell wie möglich ranbekommt, beziehungsweise den Fehler behoben bekommt und dass das Flieger dann so schnell wie möglich, aber auch natürlich unter dem Sicherheitsaspekt wieder dem DHL-Netzwerk zur Verfügung gestellt werden kann.
Das ist ja das Krasse, dass für jede Handbewegung gibt es im Prinzip ein Manual. Ne? Also man kann jetzt nicht sagen, wie auch irgendwie, ich glaube, das Problem kann man so oder so lösen. Also das ist wirklich alles nach Checkliste, da ist wenig Spielraum.
Genau, also sowohl Airbus, Boeing, eigentlich jeder Flugzeughersteller hat natürlich seine Arbeitsdokumente, an die wir uns hier natürlich auch sehr genau halten müssen, Schritt für Schritt, wo man auch alles nachlesen kann, wo du auch die Teile bestellen kannst, also den Teilekatalog. Ja, genau, muss man sich schon dran halten, weil es ist auch so komplex, man kann das sonst gar nicht überblicken.
Für mich ist es unvorstellbar, also ich finde, also so wenn man so ein Triebwerk zum Beispiel, wenn man davor steht, so viele Leitungen, Kabel, ich habe das Prinzip bis heute nicht verstanden. Also würdest du wirklich sagen, dass du so ein Flugzeug von A bis Z mehr oder weniger komplett verstanden hast?
Also ich würde schon sagen, so aufgrund des Ausbildungsstands, den man hier hat, dass man schon viele Systeme kennt. Alle würde ich jetzt nicht behaupten. Und ja, das, was man nicht kennt, liest man nach, sagt man mal so schön bei uns. Man kann nicht alles wissen, aber alles nachlesen.
Das ist das Schöne. Ist es manchmal so, wenn du abends im Bett liegst, dass du denkst, Mensch, wie habe ich jetzt den Stecker da richtig reingesteckt oder die Schraube richtig festgezogen? Kann sowas mal kommen? Oder wie schafft man es, jeden Tag so zu arbeiten, dass man diesen Gedanken abends im Bett nach Möglichkeit eben nicht hat?
Also ich will nicht sagen, dass ich das noch nie hatte, aber man sollte schon so gewissenhaft wie möglich arbeiten, dass man diesen Gedanken eben dann nicht bekommt. Und wenn man ihn doch mal hat, hat man ja immer noch die Möglichkeit, hier Bescheid zu geben und zu sagen, hey, ich habe ein schlechtes Gefühl, kann da bitte noch mal einer drüber schauen. Beziehungsweise tut man auch nach jeder Arbeit, die man durchführt, noch mal nach dem Vier-Augen-Prinzip noch mal drüber schauen, dass auch alles ordentlich gemacht wurde. Und somit sichert man sich dann auch noch mal mit einem anderen Kollegen ab. Und das macht die Arbeit auch recht sicher, dass man nicht immer mit schlechten Gefühlen nach Hause fahren muss. Im besten Fall nie.
Das ist optimal so. Jetzt hört man draußen gerade im Flugzeug starten. Also die Tür heute offen, ist ein sehr, sehr heißer Tag heute in Leipzig. Im Winter wahrscheinlich ein bisschen kühler hier in der Halle. Wenn wir nochmal so auf ein paar Wartungsereignisse vielleicht gucken, so ein Fahrwerk. Jetzt sehen wir hier gerade Fahrwerk A300, vier Räder dran. Sowas auszuwechseln, wie lange dauert sowas?
Also jetzt das gesamte Fahrwerk, wenn man natürlich ein eingespieltes Team ist, das ist natürlich auch immer sehr, sehr wichtig, dass die Leute sich verstehen, blind aufeinander vertrauen können. Gute Übergaben machen zu der nächsten Schicht, würde ich jetzt mal sagen, wenn nichts dazwischen kommt, dass das so circa ja, 2 Tage dauert. 2 bis 3 Tage würde ich jetzt mal so circa sagen für so einen gesamten Fahrwerkswechsel. Natürlich so ein Rad an einem Fahrwerk oder eine Bremse an einem Fahrwerk, da reden wir jetzt von 1 Stunde, würde ich mal ungefähr sagen. Aber so ein ganzes Fahrwerk dauert da schon ein bisschen länger.
Und so ein Triebwerk?
Ähnlich. Ja, also das schafft man in einer ähnlichen Zeit wie ein Fahrwerk. Wie gesagt, wenn da nichts weiter dazwischen kommt, dann schafft man das auch so in 2 bis 3 Tagen. Es kann natürlich auch mal etwas länger dauern, wenn, wie gesagt, Ersatzteile fehlen oder es irgendwelche anderen Probleme gibt. Man findet noch eine Beschädigung, dann muss die natürlich auch behoben werden.
Wie groß ist euer Ersatzteillager?
Sehr groß, sehr, sehr groß. Also wir haben mehrere Hallen. Wir haben hier direkt im Hangar, haben wir natürlich alle Kleinteile liegen. Geht von einer Schraube, einer Dichtung bis hin zu kleineren Leitungen. Dann haben wir natürlich auch noch größere Mehrzweckhallen, wo dann ganze Fahrwerke, Triebwerke, Landeklappen, ja, eigentlich nochmal ein ganzes Flugzeug sozusagen steht in Einzelteilen.
Wahnsinn, was da alles hinten dran hängt, das ist wirklich beeindruckend. Wahrscheinlich auch ganz viel IT im Hintergrund, damit das Teil dann auch gefunden wird. Sonst, wenn man sagt, Mensch, irgendwo im Regal meine ich das mal gesehen zu haben, so wird es wahrscheinlich nicht sein.
Genau, also wir haben ja da auch ein richtiges Lagersystem dahinter, wo wir dann quasi eben über die Herstellerdokumente die Partnummer suchen können von diesem Teil, die bei uns im System eingeben. Dann sagt das System, haben wir da, haben wir nicht da, musst du bestellen, kannst du abholen und dann bestellen wir das und dann können wir das in unserem kompetenten Lager abholen und ja, dann hier am Flugzeug direkt verbauen. Die Wege sind recht kurz.
Welche Arbeiten am Flugzeug machst du am liebsten? Das, wo es schnell geht, wo du weißt, okay, das kriege ich jetzt hin, oder darf es auch mal ein bisschen kniffliger sein?
Also natürlich darf es auch mal ein bisschen kniffliger sein. Ich meine, schnelle Arbeiten sind immer beliebt, das stimmt. Aber das Schöne an der kniffligen Arbeit ist, wenn man sie dann einmal gemacht hat und verstanden hat und sowas dann irgendwann nochmal kommt, weiß man genau, ah, das habe ich vor einem halben Jahr gemacht und ich weiß genau, wo ich ran muss und wie ich das Problem halt behoben bekomme. Das ist natürlich der Vorteil bei einer kniffligen Arbeit.
Was wird jetzt an diesem A300 gemacht?
Ja, wir haben jetzt hier verschiedene Wartungsereignisse. Wir haben L-Check jetzt hier an dem Flieger. Das ist quasi ja, verschiedene Abschmierarbeiten, Einstellarbeiten, Inspektionsarbeiten, solche Sachen. Und ja, das wird gerade an dem Flieger gemacht.
Wie ist das bei dem A300? Also man weiß es bei ganz modernen Flugzeugen, ist es so, die senden ja auch, wenn sie fliegen, immer mal wieder zu ihrer Basis. Wie ist die, also ich sag jetzt mal so, wie ich es verstanden habe, wie es dem Flugzeug so geht, keine Ahnung, das Triebwerk, da müsste jetzt das Öl immer mal gewechselt werden. Kann dieser A300 das auch schon? Also ist der auch im Austausch mit der Zentrale?
Jein, das ist nicht ganz so umfangreich jetzt wie bei so einem modernen Flieger wie einem A330 oder einer 777, aber gewisse Informationen sendet der auch schon dann hierher, beziehungsweise können die Piloten uns dann auch während dem Flug schon mitteilen über das ARCAS. Da können die dann schon sagen, hier, wir haben das und das Problem. Aber noch nicht ganz so modern wie ein neues Flugzeug.
Was ist dein Lieblingsflugzeug?
757.
Warum?
Simpel, es funktioniert, es macht auch beim Schrauben irgendwie immer einen guten Eindruck. Ein elegantes Flugzeug, macht einfach Spaß. Ist halt simpel amerikanisch gebaut.
Jetzt bin ich ein bisschen traurig, weil jetzt wird gerade der A330 hier aus dem Hangar rausgeschoben. Weißt du, was an dem gemacht wurde?
An dem A330, der jetzt hier gerade uns wieder verlässt, haben wir eine Boroskopinspektion gemacht am Triebwerk. Das heißt, es wird dann mit einem elektronischen High-End-Gerät in das Triebwerk reingeschaut. Dann kann man eine Schrauben oder mehrere verschiedene Schrauben an dem Triebwerk öffnen. Dann hat man quasi Zugang direkt zur Brennkammer, zu den ganzen Verdichterstufen. Alles, was sich in dem Triebwerk quasi innen drin befindet, was man von außen nicht sieht. Und kann dann da quasi reinschauen und beurteilen, ob es drin eine Beschädigung gibt, ob irgendwas abgenutzt ist oder sonstiges. Und ja, genau, das wird an dem Flieger heute durchgeführt hier im Hangar.
Also eine ganz moderne Sache. Wie hat sich die Wartung, ein paar Jahre bist du ja auch schon dabei, so in den vergangenen Jahren verändert, was so die technische Weiterentwicklung angeht?
Ja, da hat sich auf jeden Fall hier wirklich einiges getan bei uns in der Firma. Wir haben jetzt vor ein paar Jahren haben wir das EMB bekommen, die Mechaniker. Das ist quasi ein Tablet, wo wir auch die ganzen Dokumente drauf haben, die wir hier am Flieger nutzen, um halt nicht immer jedes Mal vom Flugzeug zum Computer zu laufen, dort die Dokumente auszudrucken. Da haben wir das jetzt alles digitalisiert, spart natürlich auch einen Haufen Papier, weil wenn man jedes Mal die ganze Arbeit ausdrucken muss, die man durchführen muss, ja, ist natürlich auch eine große Papierverschwendung. Deswegen ist das sehr, sehr nützlich, das zu nutzen. Und ja, seit ganz kurzem haben wir das Projekt mit Drohnen hier bei uns im Hangar tatsächlich, die für Inspektionen am Rumpf gedacht sind, an den Flügeln, alles was außen ist, Blitzschlaginspektionen. Wenn doch mal ein Blitzschlag am Flieger ist, können wir dann mit der Drohne quasi starten, ohne dass einer eine Hebebühne braucht. Und der kann das vom Boden aus machen, inspizieren, an den Flieger ranfliegen. Die Drohne erkennt natürlich auch die Abstände und sagt dann bis hierhin und nicht weiter, dass man auch nichts beschädigt am Flugzeug damit. Das erleichtert natürlich einiges und vor allem auch den Zeitaufwand.
Jetzt ist es so, bei euch werden immer wieder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht hier im Hangar. Warum sollte man sich deiner Meinung nach hier bei der EAT bewerben, um mit bei dir hier im Team zu arbeiten?
Wie ich gesagt hatte, ist bereits ist ein toller Arbeitgeber. Es macht total viel Spaß, hier im Team zu arbeiten. Wir machen auch in den Teams, in den einzelnen Schichten Crew-Events, die wir dann selbstständig organisieren, wo man dann hier mal in Leipzig paddeln geht oder zum Kartfahren geht oder auch mal nach Feierabend gemütlich im Biergarten sitzt. Solche Sachen, was ich auch sehr, sehr wichtig finde. Und ansonsten sind hier flache Hierarchien. Wenn einem was stört, man kann es ansprechen, man kann sagen, hier, das passt mir vielleicht nicht. Und dann wird drüber gesprochen und man findet eigentlich immer eine Lösung, eine zufriedenstellende Lösung. Und ja, wir suchen junge, luftfahrtaffine Leute, die halt auch einfach Bock haben, hier am Flugzeug zu schrauben, um das mal so zu sagen.
Die Boeing 757 ist dein Lieblingsflugzeug. Meinst du, wir können noch mal ein Stück rangehen? Vielleicht können wir noch mal ein bisschen, wenn wir so direkt drunter stehen, noch mal ein bisschen drüber schwärmen, was dieses Flugzeug für dich so besonders macht. Das heißt, wir gehen jetzt unter dem A300 durch und da vorne steht sie. Also auf jeden Fall ein sehr langes Flugzeug. Finde ich sie auf jeden Fall auch sehr schön. Was fasziniert dich an dem Flieger noch?
Ja, so wie du schon gesagt hast, optisch, wenn man jetzt hier so davor steht, schmaler Rumpf, elegant, ästhetisch, mit den Winglets rechts und links, ist natürlich auch sehr mächtig, wenn man da so davor steht und mal sieht, wie groß die eigentlich sind. Und man, wenn man das immer nur so von Bildern kennt, sieht das immer alles sehr klein aus. Aber wenn man dann mal vor so einem Flieger steht, ist natürlich sehr gigantisch, aber trotzdem irgendwo noch ein überschaubares Flugzeug, wo man jetzt nicht sagt, ich kann es nicht überblicken oder ja, deswegen ein schönes Flugzeug.
Bei der 757 ist es ja so, da sieht man noch die Fenster, das heißt, das war mal ein Passagierjet, wie die meisten Flugzeuge, die bei euch ja unterwegs sind, Passagierjets waren, aber nicht nur. Der A300, wenn wir die andere Richtung gucken, der ist richtig als Frachter gebaut. Gibt es da Unterschiede in der Wartung? Also wenn so ein Flugzeug nachträglich umgebaut wurde, ist dann die Stabilität im Flugzeug irgendwie anders gegeben?
Also das ist tatsächlich nicht so. Die sind ähnlich bis gleich. Ja, wir haben natürlich, wie du schon gesagt hast, wir haben umgebaute Flugzeuge, wie jetzt die 757. Der A300 ist tatsächlich ein Werksfrachter. Wir haben natürlich auch von dem A300 umgebaute, die dann in Dresden umgebaut wurden zu einem Frachtflugzeug, wurden quasi die ganzen Sitze rausgemacht und ja, ein großes Loch reingeschnitten, wo die Frachttür reinkam. Genau, aber ansonsten gibt es da keine großen gravierenden Unterschiede.
Bist du schon mal mitgeflogen? Irgendwie hat sich das mal ergeben, dass du mal einmal mit rausgeflogen bist auf die Station?
Also wir hatten schon mal einen Werkstattflug gehabt, wo ich mitgeflogen bin. Das war jetzt hier nur in Leipzig, relativ unspektakulär. Aber da es mein erster war, war es natürlich auch ein schönes Ereignis für mich. Und jetzt letztes Jahr gab es die Möglichkeit in Kopenhagen. Da stand ein Triebwerkswechsel an, ein außerplanmäßiger. Und gab es quasi auch eine Beschädigung am Triebwerk und konnte so nicht weiterfliegen, musste dort vor Ort getauscht werden, konnte nicht mehr nach Leipzig überführt werden, der Flieger. Und da war ich quasi koordinativ auch vor Ort gewesen. Habe mich da quasi so um den ganzen Ablauf gekümmert, mussten die ganzen Ersatzteile von Leipzig nach Kopenhagen gebracht werden. Das war so eine Nacht- und Nebelaktion im Februar gewesen. Dann kam eine 777 auch, die uns damit unterstützt haben das quasi, ja, uns alles nach Kopenhagen gebracht. Und wir sind dann auch nachts mit den normalen Flügen, die stattgefunden haben von uns, von DHL, sind wir dann mit den Mechanikern nach Kopenhagen geflogen. Ja, haben da in wirklich kurzer Zeit, ich glaube, es waren circa 6 Tage gewesen, den Triebwerkswechsel dort vor Ort durchgeführt. Klingt jetzt erstmal viel, weil ich vorhin gesagt habe, 2 bis 3 Tage, aber unter den Umständen halt dort vor Ort erstmal die ganzen Ersatzteile hinzubringen. Wenn natürlich ein Teil fehlt, kann man dort nicht schnell ins Lager gehen und sagen, ich hätte das gerne, sondern dann ruft man in Leipzig an und sagt, ich brauche das Teil, und dann müssen die das ja auch erstmal dorthin schicken. Deswegen, das war so mit einer meiner schönsten Erlebnisse, die ich hatte. Das war es letztes Jahr.
Ja, das klingt dann definitiv schon ein bisschen kniffliger. Du hast ja vorhin gesagt, du bist in einem Luftsportverein, das heißt, du fliegst auch?
Also im Luftsportverein nicht direkt. Ich habe damals während meiner Ausbildung in Frankfurt hatte ich noch einen Flugschein gemacht, quasi auf privatem Wege als Privatpilot. Und ja, seitdem privat unterwegs in der Luft. Hobby und Arbeit so ein bisschen verbunden.
Das heißt, zur Not könntest du auch mal, wenn hier nachts ein Pilot ausfällt, könntest du auch mal einspringen?
Ah, ich glaube, das wird nichts. Das würde ich mir, glaube ich, nicht zutrauen.
Aber hilft das, wenn man nebenbei, sag mal, die Pilotenlizenz hat? Hilft dir das so im täglichen Arbeiten hier?
Ja, also ich finde schon so vom Verständnis, was man dadurch auch bekommt, wie auch ein Flugzeug fliegt und wie sich die ganzen Systeme verhalten, ist natürlich in einem Kleinflieger ein bisschen anders, aber ähnlich wie in so einem großen. Von daher würde ich schon sagen, was das Verständnis angeht, sowohl für einen Piloten, der Mechaniker ist, als auch umgedreht, hilft das auf jeden Fall weiter.
Jetzt sind wir noch ein Stück dichter rangegangen an die 757 und man hört dieses Geräusch im Hintergrund, so ein Lüftergeräusch. Was ist das?
Genau, das trifft es eigentlich schon ganz gut. Es befindet sich im Flugzeug quasi, muss man sich vorstellen, unter dem Cockpit ist wie ein großer Computer, wie eine Rechenzentrale, wo die ganzen Computer drin sind, die für die Flugsteuerung zuständig sind und für die Kommunikation und für die Anzeigen im Cockpit. Und die werden natürlich auch warm, heiß sogar. Und ja, da muss man das wie zu Hause machen, muss man einen Lüfter einbauen. Nichts anderes ist hier an dem Flugzeug. Es ist ein ganz, ganz großer Lüfter drin, der quasi keine Frischluft einbläst, aber die Heißluft quasi aus diesem Meyonnaise-Compartment quasi rauszieht und nach außen bläst und somit ja, für Kühlung sorgt.
Der macht schon ganz schön Lärm. Da unten ist auch, wir können vielleicht mal ein Stück rangehen. Da steht jetzt eine Leiter unter dem Flieger, direkt hinter dem vorderen Fahrwerk. Und das ist der Eingang für dieses Compartment, wo die Rechner drin sind?
Genau, also man kann hier die Luke unten quasi aufmachen, kann dann mit einer Einstiegsleiter da reingehen. Und da befinden sich dann die ganzen Computer drin. Genau, hier sieht man jetzt auch die für die Flugsteuerung bzw. Navigation, die IRUs, die dem Piloten sagen, in welcher Lage sich sein Flugzeug befindet.
Also man darf in der Kantine nicht jeden Tag Currywurst essen, um da durchzukommen, oder?
Ja, es ist schon sportlich. Auch drin ist es sehr eng. Ist ja jetzt nicht wirklich als Aufenthaltsbereich gedacht, sondern wirklich nur für die Computer und den nötigsten Zugang. Noch ein paar Sicherungen sind mit unten drin und mehr ist dann aber da auch nicht zu sehen. Das Herzstück des Flugzeugs quasi.
Wenn wir noch ein Stück vorgehen, wenn wir jetzt gerade dabei sind, wenn ich so ein Flugzeug sehe, ich komme dann immer ins Labern. Aber jetzt stehen wir nochmal vor dem Fahrwerk, dem vorderen. Was sehen wir hier?
Genau, also wie du schon gesagt hast, die Räder hier unten. Dann haben wir zwischen den Rädern ist das Federbein. Kann man sich ähnlich wie beim Auto vorstellen. Ist hier mit Flüssigkeit und einem Gas gefüllt zum Abfedern des Landestoßes, wenn er quasi aufsetzt, dass es nicht ganz so dolle ruckelt. Wenn wir dann noch ein Stückchen nach vorne gehen, sehen wir dann noch die Lenkung. Vorderräder sind natürlich gelenkt, dass man auch mal beim Rollen am Boden nach links und rechts jeweils abbiegen kann. Wir haben noch Licht, ist hauptsächlich auch, um gesehen zu werden. Natürlich nachts sieht man damit natürlich auch ein bisschen besser, wo man hinrollt. Ja, genau. Hier sind noch die Klappen, die gehen dann auf, wenn das Fahrwerk einfährt. Das fährt dann nach vorne ein und verschwindet dann und somit ist wieder alles, ja, für die Aerodynamik gegeben und dann kann es losgehen.
Man sieht ein ganz großes Kabel, also das Stromkabel, das in das Flugzeug reinführt. Das heißt, wenn das Flugzeug hier gewartet wird, dann gibt es einen großen Stecker, damit das Flugzeug hier drin auch den Saft hat, den nötigen.
Genau, richtig. Also jetzt gerade hier im Hangar ist natürlich, gibt es keine andere Möglichkeit, um jetzt Strom ans Flugzeug zu bekommen. Wir hätten zwar noch die APU hinten im Flugzeug. Die
wäre sehr laut.
Die wäre sehr laut und würde ganz viel Wind hier drin machen. Ist keine gute Idee. Deswegen haben wir hier noch die Bodenpits im Hangar, wo quasi Strom anliegt für das Flugzeug und für die Computer, die wir hier so nutzen. Ja, dass wir einfach hier die Flugzeuge im Hangar leise mit Strom betreiben können sozusagen. Wir haben noch ein Erdungskabel, dass das Flugzeug auch noch geerdet ist, weil wir auch viel mit sensiblen Teilen arbeiten und wenn man dann natürlich selbst auch aufgeladen ist, elektrisch, oder das Flugzeug kann sich auch elektrisch aufladen, das wäre natürlich für jegliche Computer schlecht. Deswegen erdet man das dann auch.
Dann sehen wir, wenn wir mal ein Stück jetzt nach hinten gehen, Richtung Tragfläche, sieht man so ein Gerüst unter der Tragfläche. Das ist dafür da, dass man sich nicht Leiter ranstellt, sondern dass man im Prinzip vernünftig an dem Tragwerk arbeiten kann, ohne dass man jetzt irgendwie eine Leiter braucht und sich irgendwie schief und krumm machen muss.
Genau, das ist hier unser 757-Dock. Besteht quasi aus dem linken und dem rechten für die Flügel und einmal hinten für die Hecksektion quasi einem Dock für das Ruder und für den Elevator, für die Steuerung, fürs Hoch- und Runterfliegen. Nutzt man hier ganz einfach dazu da, wie du schon sagst, dass man einfach keine Leiter anstellen muss, sondern eine Hebebühne. Man kommt besser ran, man kann Abschmierarbeiten durchführen an der Tragfläche, kann Inspektionen viel besser machen.
Kommt es bei euch auch vor in den Wartungsintervallen, dass ihr an den Tank ran müsst?
Genau, wir machen auch Tankbegehung hier. Das heißt, Flieger muss dann komplett enttankt werden. Die Deckel vom Tank werden aufgemacht, die sind unter dem Flügel. Der ist auch gerade mal so groß, dass man, wenn man nicht so oft in der Kantine war, auch reinpasst und sich dann quasi den Tank von innen anschauen kann, diverse Inspektionen im Tank machen kann, schauen kann, dass noch alle Dichtungen dicht sind, alle Nähte noch vorhanden sind, da sich nichts aufgelöst hat, keine Fremdkörper im Tank sind und da alles schick aussieht.
Das habe ich mich schon mehrfach gefragt. Hat man dann so eine Maske auf oder riecht das da drin dann nicht nach Kerosin?
Ja, also wie gesagt, der Tank wird ja enttankt, der ganze Sprit, der ganze Kerosin kommt raus. Dann wird auch noch der letzte Tropfen mit einem speziellen Anhänger rausgesaugt, dass wirklich nichts mehr drin ist. Dann macht man diese Zugangsdeckel auf und dann wird das erstmal gelüftet. Ganz lange gelüftet. Und auch belüftet, kommt quasi auch Frischluft von außen rein, wird reingedrückt und wieder abgesaugt. Und wenn das fertig ist, das wird gemessen auch, wie der Wert ist. Und wenn der niedrig genug ist, dann kann man reingehen und natürlich mit Maske.
Alles klar. Was sind das für Sachen, die dann da geprüft werden? Also ob der Tank heil ist, sage ich jetzt einfach mal so? Oder was kann man da, was muss da regelmäßig gecheckt werden?
Ja, also man hat ja manchmal, kann es zu einer Leckage oder so kommen. Da muss man natürlich drin schauen, woran liegt das? Warum gibt es eine Leckage? Ansonsten gibt es halt die planmäßigen Inspektionen, die man auch im Tank machen muss, ob noch alles schick aussieht, ob noch alles an seinem Platz ist.
Gehen wir nochmal ran ans Triebwerk, wenn wir schon mal davor sind. Was wird an so einem Triebwerk jetzt regelmäßig gecheckt, wenn man so davor steht? Und gibt ja auch diverse Klappen, die man dann öffnen kann. Aber was macht ihr da so im Regelbetrieb?
Also im Regelbetrieb schaut man natürlich, dass es keine Beschädigung gibt am Triebwerk. Gerade hier vorne am Einlass ist auch schnell mal ein Vogel davor geflogen, dass da keine Delle drin ist. Beziehungsweise man sieht auch am Triebwerk generell, am Fan vorne, ob da jetzt ein Vogel zum Beispiel reingeflogen ist, ist natürlich dann nicht so schön, riecht auch sehr unangenehm, sieht auch nicht gut aus, muss dann aber natürlich auch beseitigt werden. Und wenn das dann der Fall ist, dann muss man natürlich auch das ganze Triebwerk nochmal inspizieren, nochmal so eine Boroskop-Inspektion machen, in das Triebwerk reinschauen, ob noch weitere Sachen beschädigt sind, gegebenenfalls Sachen auseinanderbauen, das Triebwerk abbauen, dann zum Hersteller schicken, beziehungsweise in eine Überholungsfirma, die dann das Triebwerk wirklich in alle Einzelteile zerlegen und reparieren. Das machen wir hier nicht.
Ich glaube, dieses Flugzeug, das wurde heute gereinigt. Also man kann sich da wirklich, man könnte sich drin spiegeln in dieser Boeing 757.
Ja, also das haben sie heute gereinigt, genau, das stimmt. Das wurde mit dieser Trockenwäsche heute behandelt. Und ja, glänzt wunderschön, einwandfrei.
Kann heute Abend wieder rausgehen.
Kann heute Abend wieder rausgehen, wird auch wahrscheinlich heute Abend wieder rausgehen. Und dann Päckchen, Pakete und Briefe in ganz Europa verteilen.
Da hinten rollt jetzt der nächste A300, also ein anderer A300, der hier heute gewartet wurde, verlässt jetzt den Hangar. Also das ist so das Typische, was hier ist, rein, raus, so ist es tagsüber immer.
Genau, so ist das tagsüber, wenn die Flieger hier stehen für größere Sachen, kommen die dann halt in den Hangar rein, für kleinere Sachen bleiben sie auch mal draußen stehen. Aber wenn man natürlich die Möglichkeit und den Platz hier am Hangar hat, dann holt man den Flieger natürlich auch hier rein, um es den Leuten einfacher zu machen. Die Wege sind kürzer zum Lager. Die Temperaturen sind etwas angenehmer natürlich als draußen. Da wird sich dann hier auch auf jeden Fall drum gekümmert.
Und es ist bei euch auch tatsächlich so, hier arbeiten nicht nur Leute, die in Deutschland geboren wurden, sondern es ist schon echt ein internationales Team hier bei euch im Hangar.
Ja, genau. Also bei uns ist hier wirklich jeder willkommen, egal wo er herkommt. Wir sind wirklich ein sehr internationales Team, egal ob es im Büro ist, hier im Hangar bei uns, in der Maintenance, in der Wartung. Wir fördern das jetzt hier auch in der Firma, wenn die Leute kommen, dass wir denen auch helfen und dass wir die auch mit unterstützen, dass die hier auch den Einstieg etwas einfacher haben, wenn sie jetzt nicht gerade hier aus Leipzig oder der Umgebung kommen.
Du kommst ja ursprünglich von hier. Warum ist es schön, hier in der Gegend zu leben?
Also ich komme ursprünglich gebürtig aus Thüringen tatsächlich.
Naja, Mitteldeutschland.
Mitteldeutschland, genau. Bin jetzt aber tatsächlich die ersten 4 Jahre noch gependelt von Thüringen und habe mich dann aber entschieden, aufgrund halt der Fahrerei, dass ich jetzt hierher ziehe. Bin jetzt nach Schkeuditz gezogen vor 3 Jahren und ja, es ist eine schöne Region. Viele Seen hier um Leipzig, bei denen man auch die Freizeit verbringen kann, schön mal baden gehen kann. Und ja, Völkerschlachtdenkmal, die Innenstadt, viele historische Gebäude. Sehr lebenswert, finde ich.
Baden gehen wir auf jeden Fall Thema. Mein T-Shirt ist leicht durchgeschwitzt. Vielleicht noch ein Wort zur Halle. Die ist ja riesig, wenn man nach oben guckt. Ich weiß gar nicht, wie hoch die ist, aber hier haben auf jeden Fall eine Menge Flugzeuge drin Platz. Kannst du sagen, wie viele?
Ja, also die ist wirklich sehr, sehr groß, ist mit einer der größten Hallen, freistehenden Hallen in dem Rahmen, wie wir sie haben, weltweit. Wir bekommen Reihen von den Kurz- und Mittelstreckenfliegern, sprich 757 A300, tatsächlich 10 Flugzeuge, 5 in die vordere und 5 in die hintere Hangarhälfte. Und von den Langstreckenfliegern, sprich A330 oder 777, jeweils 4 Stück, 2 vorne und 2 hinten.
Also wirklich riesig. Und das kommt auch schon mal vor, dass hier tagsüber jede Position belegt ist.
Genau, also am Wochenende ist das eigentlich gang und gäbe. Da ist ja wirklich jede Position belegt. Da fängt man dann schon an, so ein bisschen Tetris zu spielen. Wie bekomme ich hier noch einen Flieger rein? Beziehungsweise welcher Flieger kann schon raus, dass ich den anderen noch reinbekomme, was die Prioritäten angeht. Ich meine, wir haben noch vor der Halle noch viel Platz, den man noch nutzen kann. Wir haben links neben der Halle noch diverse Stellplätze, was jetzt außerhalb der Halle ist, die man noch dafür nutzen kann. Genau, aber es wird schon mal gemütlich voll am Wochenende hier drin.
Sagt der Fluggerätmechaniker Robert Kasubke hier im Podcast Luftraum. Ich habe wieder was dazugelernt, ihr hoffentlich auch. Und wenn ihr jetzt denkt, oh, das wäre was für mich, so ein Job da in Leipzig bei der EAT, dann findet ihr alle Infos zu den Jobangeboten auf fly.dhl. Und tatsächlich werden bei der EAT auch immer wieder Leute gesucht, die mit der Luftfahrt bis jetzt noch gar nicht so viel oder gar nichts zu tun haben. Und wie ihr bei der European Air Transport am Flughafen in Leipzig landen könnt, dazu habe ich mich noch mit einer Mitarbeiterin aus der Personalabteilung unterhalten. Das Gespräch ist jetzt online als kleiner Podcast-Bonustrack. Ihr hört den jetzt in eurer Podcast-App. Fotos aus Leipzig findet ihr auf dem Instagram-Account von Luftraum. Und eins kann ich euch schon mal sagen, ich habe noch einen Umlauf auf einem A300 nach Warschau begleiten können. Die Folge hört ihr demnächst. Für heute gilt, schön, dass ihr bis zum Schluss dabei wart. Wir hören uns.
Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph.